Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von Emanuel Grauer. Ich wünsche mir sehr, dass in den nächsten Minuten Jesus dir durch die Bibel begegnet, denn hier geht's um Jesus.
Harry Truman, der 33. Präsident von den USA, hat mal gesagt, if you can't stand the heat, stay out of the kitchen. Also wenn du die Hitze nicht aushalten kannst, dann geh doch aus der Küche raus. Oder geh nicht in die Küche rein oder wie auch immer. Manchmal muss man das sagen zu uns als Christen. Wenn du es nicht aushalten kannst, dann folgt Christus nicht nach. Ich habe in letzter Zeit in den unsozialen Medien ein paar Statements losgelassen nach der Ermordung von Charlie Kirk oder auch zum 7. Oktober und habe so einen kleinen Geschmack davon bekommen, wie Gegenwind manchmal sich anfühlen kann, sodass man Kommentare von anderen Leuten einfach nicht mehr lesen will, weil es schwer ist, es auszuhalten. Die Empfänger des Petrusbriefes, die sind in einer ganz ähnlichen Situation. In der Türkei, in der heutigen Türkei, also Kleinasien damals, sind sie gewesen und Petrus versucht, sie zu ermutigen in ihrer prekären Lage. Es ist nicht so, dass sie staatlich diskriminiert oder verfolgt werden, also nicht so wie im heutigen Iran, sag ich mal, so krass war es nicht. Aber es war halt dieses tägliche irgendwie benachteiligt werden, schlimme Kommentare, wir können es nur entnehmen in Kapitel 4 im Petrusbrief, so Vorwürfe, Spott, so ein bisschen von oben herab behandelt worden als Christen, weil sie sich dem Lebensstil entziehen, den so alle gehen in ihrem Leben. Und ich habe gedacht, das ist doch so ein bisschen etwas von dem Geschmack, das wir jetzt im sogenannten christlichen Westen haben, der sich immer mehr von christlichen Werten und christlichen Einstellungen irgendwie verabschiedet. Der Brief des Petrus, um ein bisschen so den Anlauf zu geben, der will die Christen ermutigen in ihre Identität. Ihr seid Christen, das heißt Christus-Nachfolger. Seid mutig, seid standhaft. Und Petrus ermutigt die Christen immer wieder an ihre Berufung. In Kapitel 2 schreibt ihr, seid das auserwählte Geschlecht, das königliche Priestertum. Ihr seid zu was viel Größerem berufen. Und deswegen könnt ihr von daher auch ganz anders schauen auf die Dinge im Jetzt. Und für mich war das nochmal die Beschäftigung mit diesem Text nochmal eine Herausforderung, weil ich bin so ein bisschen eine Kämpfernatur. Wenn ich Gegenwind kriege, dann steige ich ein. Und Petrus geht hier einen ganz anderen Weg. Er sagt nicht, wenn der Staat dich mit Corona-Maßnahmen überschüttet, dann gib ihm aber richtig. Der sagt nicht, wenn du wieder mal spürst dies und das, dann halt dagegen. Sondern er ermahnt die Christen, im Gegensatz dazu zu einem vorbildlichen Leben in der Nachfolge. Er sagt, euer Leben als Christen soll lauter sprechen als das, was an Bösem kommt von den anderen. Ihr sollt nicht die Gesellschaft aufmischen, sondern Jesus reinmischen in diese Gesellschaft. In Kapitel 2, also bevor es hier in das dritte Kapitel geht, hat Petrus verschiedene Gruppen von Menschen angesprochen, Knechte, verheiratete Frauen, verheiratete Männer, das Miteinander einfach im täglichen Leben. Überall soll man spüren, dass wir Jesus nachfolgen. Und in Kapitel 3 wechselt sein Fokus so auf, so wie so ein Schlusswort, auf ihr alle jetzt, aber alle miteinander. Das gilt für alle euch und nicht für eine kleine Gruppe. Ich will mal noch eine letzte Kurve drehen und euch allen mitgeben, was für euch alle wichtig ist. Schauen wir es uns mal nochmal an im Detail, Vers für Vers. Die Kugel tut er mal nicht beachten, einfach mal rechts hier. Euch alle schließlich, also wir merken, da kommt in die Zielgerade, fordere ich dazu auf, euch ganz auf das gemeinsame Ziel auszurichten. Seid voller Mitgefühl, liebt einander als Glaubensgeschwister, geht barmherzig zuvorkommend miteinander um. Auf ein Ziel ausgerichtet, sagt er hier, auf euch auf ein gemeinsames Ziel ausrichten. Das ist es, was uns unterscheiden darf. Ich bin aufgewachsen in einer Methodistengemeinde, die ja stark basisdemokratisch organisiert sind bei uns. Und das hat dazu geführt, dass ich mit 15 Ältester in dieser Gemeinde geworden bin. Ich hatte eine Jungschar gegründet, das war die einzige, und gemäß der Diversifizierung und Partizipation muss aus jedem Kreis jemand im Ältestenkreis sein. Ich war der Einzige, also war ich mit 15 im Ältestenkreis. Und es war für mich interessant, Diskussionen in so einem Gremium zu erleben als Teenie. Und ich erinnere mich noch an etwas, ich weiß nicht mehr, um was es ging genau, ich denke Männer-Frauen-Thema, irgendwas. Mein Papa, der auch im Ältestenkreis war, schon lange, Generationen vor uns, die ganze Gemeinde war so von meiner Familie geprägt. Mein Papa, ich höre nur noch, wie er sagt so, ja, aber der Paulus, der sagt doch ganz deutlich hier, und dann sagt er irgendwas. Und dann ist ein anderer Ältester in der Gemeinde, der sagt, das sagt ja nur der Paulus, ich sag was ganz anders. Richtet euch auf ein gemeinsames Ziel aus, sagt Petrus hier. Wenn wir nicht gemeinsam unterwegs sind, wenn wir über alles einen Stuhlkreis machen müssen, um auszudiskutieren, wie siehst du es, wie sehe ich, wie wollen wir es vielleicht machen miteinander, dann können wir der Hitze nicht standhalten. Dann können wir nicht Jesus nachfolgen. Wir machen das ja auch nicht hier unten in Laab bei jeder Ampel, dass wir dann irgendwie alle anhalten und miteinander darüber diskutieren, wie wollen wir bei Grün, bei Gelb oder bei Rot uns verhalten und so, ne? Aber manchmal hat man das Gefühl so, in unserer Umgebung, so wäre es eigentlich gerne gewünscht. Jeder, du hast deine Wahrheit, er hat meine Wahrheit, du bist okay, ich ist alles okay, lass uns einfach miteinander irgendwie einen Weg finden. Für Petrus ist es hier ein ganz anderes Thema. Er sagt, unser Leben muss von Christus her geprägt sein. Und damit diskutieren wir nicht mehr über dies oder jenes, wir können schon vielleicht über die praktische Anwendung von manchem diskutieren. Aber das Ziel ist klar und auf das müssen wir uns ausrichten. Gleichgesinnt sein. Es geht nicht nur darum, dass wir ein paar christliche Werte irgendwie in diese Gesellschaft eintröpfeln lassen, sondern dass unser Leben von Christus durchdrungen ist. Ich habe hier mal ein Kulturmodell mitgebracht, vielleicht könnt ihr es nicht so gut sehen hinten, ein Kulturmodell von Lloyd Quast, das war ein, oder vielleicht ist er noch, ich weiß nicht, ob er noch lebt, er muss auf jeden Fall dann uralt sein, ein amerikanischer Kulturanthropologe, auch ein Christ. Und er hat durch die Kultur von 80 verschiedenen Kulturen, in der Studie dieser Kulturen eben versucht, ein Modell zu entwickeln, was so ein bisschen beschreibt, warum wir tun, was wir tun. Und er sagt, in der äußersten Schicht einer Kultur und auch jedes Menschen ist unser Verhalten. Der eine lügt, der andere nicht. Oder ich sag mal so, das ist jetzt ein Beispiel aus dem AP-Verband. Der eine sagt so, als Christ, da muss man eigentlich liebevoll, freundlich und barmherzig sein, aber meine Mitarbeiter, die zahle ich die Hälfte schwarz aus, weil der Staat scheißt mich auch. Unser Verhalten außen ist geprägt von etwas, was drunter liegt. Und das sind die Values, wie es hier heißt. Also was finden wir gut, richtig? Die Werte. Und das kennt ihr, Wertedebatten haben wir schon lang bei uns in Deutschland. Was sind die Werte, die uns prägen? Meistens erschöpft sich das in unserer aufgeklärten Gesellschaft an dieser Stelle. Er sagt, wir müssen gute Werte prägen, damit die Menschen sich verhalten. So würde auch bei uns wahrscheinlich jeder mitgehen. Aber Lloyd Quast arbeitet etwas raus, was bei uns in der ganzen Migrationsdebatte oder egal was auch immer, überhaupt gar nicht im Blick ist. Er sagt, eigentlich liegen noch zwei tiefere Schichten unter unseren Werten. Und die nächst tiefere Schicht ist eigentlich unsere Beliefs, what is true. Das heißt unser Glaube, Religion, was wir glauben. Das bestimmt doch unser Handeln, also unsere Werte und dann unser Handeln, das, was wir glauben. Glaube ich an Jesus, ist es doch was anderes, als wenn ich an nichts glaube oder an Mohammed oder an egal was auch immer. Das hat eine unterschiedliche Auswirkung in meinem Leben. Und dann noch interessanter, tiefer im tiefsten Innere einer Kultur und auch unseres Menschseins ist unsere Worldview, unsere Weltsicht. Was ist real? Und da ist unsere Gesellschaft tot. Denn in unserer Gesellschaft herrscht der Agnostizismus im Innersten. Ich weiß auch nicht, ob es was gibt oder nichts. Ich weiß auch nicht, ob das richtig ist oder falsch. Kann jeder so sehen, wie er will. Und wenn eine Kultur sich nicht mehr einig ist darüber, ob es was gibt oder nichts, dann fault sie nach außen hindurch. Und es gilt auch für dich persönlich. Du kannst hier jeden Sonntag in die Kirche reinlaufen, in die Gemeinde reinlaufen und du kannst, so tun, wie wenn du irgendwie christlich wärst, ne? Das macht dich noch nicht zu einem Christen, hat mal einer gesagt, genauso wenig wie der Aufenthalt bei McDonald's dich zum Burger macht oder wenn du in deiner Garage viel hantierst, wirst du auch noch kein Auto. Es ist was ganz anderes. Christsein ist was von tief drinnen Kommendes. Christus als Realität muss im innersten Kern meines Wesens, meines Denkens, meines Seins sein. Und dann strahlt es nach außen hindurch. Und das ist die Sicht von Petrus, die er den Zuhörern vermittelt. Er sagt, Christus muss in eurem Innern sein. Das ist übrigens Programm für Antigesetzlichkeit. Denn Gesetzlichkeit sagt immer, kommt immer von außen her, sagt, du musst das, du musst das, du musst das, du darfst das nicht und jenes nicht. Und Petrus oder auch Paulus, die gehen im Neuen Testament so den anderen Weg, die sagen, von innen, in unserem Innersten muss Christus gesetzt sein. An ihn glauben, die Realität Gottes, mein Inneres beherrschen, dann werden Werte und Handeln geprägt. Und so ist es auch zu verstehen, wenn Petrus jetzt seine Imperative hier, seine Aufforderungen auflistet und sagt, seid so, seid so, seid so, dann beschreibt er die äußere Schale, aber er macht immer wieder mal so einen Punkt und macht so einen Rückbezug auf das Innere, weil es so auch bei Christus war, weil Christus es auch so gemacht hat. Und das könnt ihr durch die ganzen Briefe des Neuen Testaments beobachten. Diese Rückbezüglichkeit, immer der Bezug auf Christus. Er sagt hier, seid mitfühlend, seid voller Mitgefühl zueinander. Das ist eins der stärksten Zeugnisse, die wir in dieser Welt haben können. Mitgefühl ist etwas, was als erstes stirbt in der Social-Media-Gesellschaft. Wir haben so viel Elend gesehen, nicht nur in der Tagesschau oder den Tagesthemen, sondern wenn wir Insta oder was auch immer, es gibt so viel eklige Sachen, dass es Menschen gibt, die können nicht mehr mitfühlen. Wenn irgendwas Schlimmes passiert. Das ist irgendwie so, ja, kenne ich alles, wie wenn man es weiter scrollen könnte oder weiterziehen könnte, was so passiert. Mitgefühl. Das Wort im Griechischen Sympathie, da haben wir unser sympathisch her, ne, im Deutschen. Wir sollen miteinander mitfühlen. Ich kenne das, dass es innerlich abstirbt, das Mitgefühl. Ich bin ja in einer großen Familie aufgewachsen und da muss man sich schützen, sonst geht man unter. Man zieht sich dann so eine Schale vor. Und ich merke das dann immer wieder in Momenten, wie in der letzten Woche eine sehr gute Freundin von mir, ihr Papa ist gestorben. Und dieses dann, und dann merke ich in solchen Momenten, merke ich wieder, ich kann nicht mitweinen. Ich kann das einfach nicht. Abtrainiert als Kind. Einfach nur aus Schutz, damit die Geschwister nicht über einen herfallen und zerpflücken. Mitgefühl ist etwas, was wir wieder von innen heraus erlernen müssen. Liebt einander, sagt Petrus als nächstes. Liebt einander, habt euch wirklich von ganzem Herzen lieb. Die Gemeinde als eine Big Family, wo wir einfach zusammenleben und so, das, so ein sympathisches, liebevolles Füreinander, Miteinander. Und zwar auch gerade die vielleicht ein bisschen komisch sind, die schräg singen oder schräg aussehen, nicht so cool sind. Die Gemeinde ist ein Menü, kein Buffet. Ich suche mir nicht raus, was ich Bock habe, wen ich Bock habe. Sondern ich nehme sie, wie Jesus mir sie vor die Füße schmeißt. Geht barmherzig miteinander und zuvorkommend um, schreibt Petrus hier weiter. Eigentlich wörtlich übersetzt zartfühlend, so ganz weich, so wie mit einem Baby. Ich habe ja nun viele Babys auf dem Arm gehabt. Unsere jüngste Tochter ist jetzt 2 Jahre alt, die ist fast noch ein Baby und wird verzogen von ihren Geschwistern. Und da merke ich das so, wenn ich sie wickel oder wenn ich sie auf den Arm nehme, das ist noch so alles so zart. Die ganze, ich wäre froh manchmal, ne, wenn man seine eigene Haut dann, das ist halt nicht mehr das Gleiche. So. Dieses Zartfühlende, Weiche, geht so miteinander um im Alltag. Wenn wir einander helfen in der Gemeinde, in der Familie, in der Nachbarschaft, dann eben mit diesem Zartfühlenden, Aichi Daichi, und nicht einfach nur so, ja, muss halt, weil ich bin Christ. Zuvorkommend ist ja so ein schönes deutsches Wort. Das heißt, ich komme dem anderen zuvor. Noch bevor er sich's verdient hat, irgendwas gemacht hat, bin ich schon da. Zuvor. So möchte ich miteinander umgehen oder möchten wir miteinander umgehen, sagt Petrus. Vers 9, vergeltet Böses nicht mit Bösem, Beschimpfung nicht mit Beschimpfung. Jetzt geht er ein Stückle weiter. Bisher könnte man sagen, okay, wir miteinander, alles klar, ich meine mich, mir, Herr, segne diese 4, wir schaffen das miteinander. Aber Böses mit Bösem vergelten, das kann jeder, aber Böses mit Gutem vergelten, Beschimpfung nicht zurückzuschimpfen, das ist die Herausforderung. In Social-Media-Zeiten sowieso. Ich habe es gemerkt, unsere Großfamilie hat eine WhatsApp-Gruppe und vor ein paar Wochen gerade wieder. Es eskaliert immer so schnell in diesen Gruppen. Einer sagt ein dummes Kommentar, der andere was dagegen, zack. Und jedes Mal denke ich so, ich gehe einfach raus, ich habe keine Lust mehr. So, von Segnen ist da dann auch in einer ganz frommen Familie dann ganz schnell gar nichts mehr zu spüren. Ja? Sondern irgendwie halt dieses, dem gebe ich auch mal. Also wenn der mir so einschenkt, so brauchst du mir nicht kommen. Wie oft könnte das, oder kann ich das beobachten, ihr macht es vielleicht gar nicht, irgendwie in den Kommentarzeilen von Insta, YouTube und schlag mich tot, diese Bosheit, die da übereinander ausgeschüttet wird, wie sich das hochschaukelt. Ich segne meine Kinder jeden Tag. Wir segnen hier in der Gemeinde, aber segnest du die Menschen, die böse sind zu dir? Bist du ein Segen für die, die dir fluchen? Das ist der Unterschied zwischen uns und ihnen. Ansonsten sind wir kein Tick besser. Das ist der Punkt, den Petrus hier macht. Gerade den Menschen, die uns Schmerz zufügen, Gutes zu tun. Meine Kinder machen es mir immer wieder vor, wenn sie die Türe knallen, sich schimpfen gegenseitig und zack, wo, geht auch manchmal eine Scheibe zu Bruch und so. Und dann sage ich zu ihnen, hey, wie, sei doch lieb, auch wenn er nicht so lieb zu dir ist. Sei doch freundlich. Und nein, der fängt immer an und deswegen so, ich bin im Recht. Den gleichen Affekt haben wir noch in uns drin, als Erwachsene. Wir sagen es nicht mehr so. Wir haben ja gelernt, irgendwie das höflich zu kaschieren. Aber das Gleiche ist in uns drin. Wenn du mir so dumm kommst, dann willst du mich kennenlernen. So kommst du mir nicht, Büschle. Und Petrus macht hier immer wieder den Punkt, unser Ziel ist, unsere Berufung zu leben. Und hier kommt er drauf, segnet. Denn dazu hat Gott euch berufen, damit ihr dann seinen Segen erbt. Segnet, weil es eurer Berufung entspricht, zu segnen. Segen zu empfangen, diese Berufung bringt mit sich Segen zu sein. Sei ein Segen für andere. Sei ein Segen für andere. Und zwar gerade für die, wo es schwierig ist. Es ist nicht umsonst, dass er diese Litanei-Auflistung eigentlich direkt nach seinen Beziehungsthemen bringt, wo es ja um diese schönen Themen der Unterordnung geht, die ganze Zeit, in der Familie, im Beruf und so weiter. Das, was uns allen so Spaß macht, sich unterzuordnen, jemand anders die Richtung vorgeben zu lassen. Das hassen wir ja. Wir werden ja auch erzogen dahin, selbstbestimmt, selbstoptimiert, selbst, ich weiß auch nicht. Also wenn ich das Kultusministerium diese pädagogischen Vorgaben lese, das strotzt so vor selbst, selbst, selbst. Das ist unsere Richtung. Und die Bibel, die ist so, die bürstet unsere Kultur so von links auf. Eben gerade gar nicht selbst, sondern auf den anderen ausgerichtet. Auf den anderen ausgerichtet. Und nun will Petrus das begründen, warum. Und das macht er in Vers 10 mit einem Zitat aus Psalm 34. Denkt daran, dass es in der Schrift heißt, wer sich am Leben freuen und glückliche Tage sehen will, der gebe Acht auf seine Zunge, damit sie nichts Böses redet, auf seine Lippen, damit kein unwahres Wort über sie kommt. Er wende sich vom Bösen ab und tue, was gut ist. Er sei auf Frieden aus, setze sich mit ganzer Kraft dafür ein. Denn der Herr wendet sich denen zu, die seinen Willen befolgen und hat ein offenes Ohr für ihre Bitten. Doch wo jemand Böses tut, wendet er sich gegen ihn. Mit diesem Autoritätsargument aus dem Alten Testament versucht Petrus zu zeigen, wie wichtig das ist oder was im Sinne Gottes ein gutes Leben ist. Und auch hier spüre ich und du vielleicht auch, dass das so gegen unsere deutsche Kultur spricht. Unsere deutsche Kultur würde das ja anders formulieren. Die würde sagen, wer sich am Leben freuen und glückliche Tage sehen will, der gebe Acht auf seine private Rentenversicherung, sein diversifiziertes Aktienportfolio und das abgezahlte Häusle, einschließlich der versteckten Kosten für den Anwalt, der nachher die Kinder bei der Erbstreitigkeiten auseinanderhalten muss. Das ist ja unsere Art, wie wir oft das Leben leben in Deutschland. Und so ganz anders die Bibel, ein ganz anderer Fokus. Das gute Leben hat nichts mit hier zu tun. Das gute Leben hat mit dem guten Gott zu tun. Mit dem Leben mit dem guten Gott, für den guten Gott. Im Sinne Gottes, die Zunge beherrschen, Frieden suchen, nichts Böses tun. Pestalozzi würde sagen, mit Kopf, Herz und Hand Christus nachfolgen. Psalm 34 zeigt uns das. Wenn Gott regiert in unserem Leben, in unserer Kultur, dann können wir ein friedliches, ruhiges, besseres Leben führen. Ja, wir dürfen als Christen das Leben leben, gute Tage wollen. Das ist selbstverständlich. Wir müssen nicht irgendwie so masochistisch durchs Leben gehen und selber quälen. Nein, wir dürfen Gutes wollen. Und wir haben ja auch die besten Aussichten mit Christus fürs Hier und für die Ewigkeit sowieso. Aber wir wissen auch, es gibt Dinge, die das Gute verhindern in dieser Welt. Und die Überraschung hier, es ist nicht die zunehmende wirtschaftliche Problematik oder Kriminalität, die Messerstecher oder das veränderte Stadtbild oder was auch immer. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist hier drin, in den Tiefen meines Herzens. Da ist das Problem, dass nämlich all das, was mein Miteinander mit Gott stört, mir ein schlechtes Gewissen verschafft, mich irgendwie emotional trennt von Gott, der Quelle meines Glücks. Wie viel Böses hat deine Zunge schon angerichtet? Meine auf jeden Fall. So viel Böses hat meine Zunge schon angerichtet, indem ich schlecht über andere geredet habe, schlecht auch schon vor manchem Mikrofon oder hinter manchem Mikrofon Schlechtes geredet. Und ich merke, wie das mich dann quält manchmal und ich es nicht mehr einholen kann. Diese Worte, die ausgesprochen worden sind, die gehässigen Worte, die über meine Lippen gekommen sind. Petrus sagt, willst du gute Tage haben, dann lass Gott regieren. Vers 13, wenn ihr also mit unermüdlichem Eifer das tut, was gut und richtig ist, kann euch dann überhaupt jemand was Böses tun? Und solltet ihr trotzdem leiden müssen, gerade weil ihr euch nach Gottes Willen richtet, dann seid ihr glücklich zu preisen. Habt keine Angst vor denen, die sich gegen euch stellen. Lasst euch nicht einschüchtern. Jetzt kommt er aufs Außen und das sind wir bei dem Thema, was ihr in eurer Gemeindefreizeit auch gehabt habt. Wie kann das Evangelium unter die Leute kommen? Wie kann ich, ein Gesandter Gottes, Gesandter heißt ja auf Deutsch Missionar, wie kann ich ein Missionar Gottes sein? Wie kann das rauskommen? Und es sagt er, indem wir Gutes tun, allen Menschen Gutes tun. Und dann, so wäre der Idealfall, das beschreibt er hier, dann sind die Leute auch freundlich zu uns. Wie man Wald neischreit, so kommt es raus, sagt man im Deutschen. Ne? So wäre es eigentlich richtig. Wir sind freundlich zu anderen und die sind freundlich zu uns. Aber, und das ist jetzt die Situation, die Petrus hat, und das ist die Situation, die wir heute in Deutschland vermehrt haben im Westen. Leider ist es nicht immer so. Du schreist freundlich rein und kriegst direkt einen auf den Kopf. Du bist zu den anderen zuvorkommen und sie übervorteilen dich. Du lässt dem anderen den Vortritt und er nimmt sich frech noch mehr weg. In diesem Umfeld sind wir. Du wirst ausgelacht als dummer Christ. Habt ihr das gelesen? Weiß nicht, ob ihr Charlie Kirk ein bisschen verfolgt habt, diese Beerdigung. Aber ich hab das verfolgt und gesehen, wie da diese Bosheit auch so stark rauskommt, ne? Also zum einen natürlich diese Bosheit, der Unterschied, wie gehen Christen mit dem Tod um und wie gehen einfach nur irgendwelche konservative Politiker mit dem Tod um. Aber eben auch, ja, wie wir wieder persönlich, was in unserem Inneren umgedreht wird. Wie wir wirklich nicht bereit sind, auch zu leiden. Wie wir dagegen aufbegehren, auch die Christen dagegen aufbegehren und sagen, sowas darf doch gar nicht passieren, wie kann sowas passieren? Wie wenn das unnormal wäre. Und nicht der Normalfall. Da spüren wir was von diesem, es muss doch eigentlich gerecht zugehen. Wenn der immer freundlich war, dann müssten die den doch auch, der kann nicht den Kugel geben, wenn der doch eigentlich nur Gutes wollte für dieses Land. Nein, so ist es leider nicht in dieser Welt. Oder habt ihr vielleicht gehört, dieser assyrische Christ 2 Wochen später, ich glaube im letzten Monat, der da vor laufender Kamera in Frankreich abgeschlachtet wurde, der so viel über Christus weitergegeben hat. Der wollte nur Gutes. Wollte Menschen aus der Verlorenheit des Islams herausziehen und wurde dafür abgestochen vor laufender Kamera. Wie kann man so reagieren, wenn der andere mir Gutes tun will? Und Petrus sagt es, hey, solltet ihr trotzdem leiden müssen, weil ihr euch nach Gottes Willen richtet, dann seid ihr glücklich zu preisen. Er sagt, wir müssen als Christen nicht durch unser Land laufen und sagen, ist alles so hart, ist alles so schwer und es ist so die Nachfolge, das ist so brutal. Und warum sind die Leute nicht nett zu mir? Ich bin doch auch nett zu ihnen. Ich will doch nur das Beste. Nein, es ist halt nicht so. Die Welt hasst uns, weil sie Christus hasst. Es ist nicht immer so, dass sie dankbar sind. Es mag Momente geben, wo wirklich eine Dankbarkeit kommt. Ich habe gerade vor 3-4 Wochen so einen Moment erlebt, ich bin gerade beim Kocher für meine Family und da geht die Tür auf, hey Manu, und da kommt so ein junger Grieche rein, 28 Jahre alt, sagt, hey Manu, ich habe gerade vor dein Haus geparkt und ich habe gedacht, muss dir mal sagen, du hast mein Leben gerettet. Ich sage, alles klar, was ist los? habe den 10 Jahre nicht gesehen. Und dann war ein ganz schwer erziehbarer Jugendlicher, war auf verschiedenen Einrichtungen und so mit 15, 16. Und ich habe mich ein bisschen gekümmert um ihn, nicht so arg, nur ab und zu mal Fußball gespielt und mit ihm so ein bisschen über Jesus geredet. Der hat heute eine Firma, wo er behinderte Menschen fährt, hier in der Gegend und in Karlsruhe und so. Und er hat gesagt, diese Begegnung aus seiner Teenie-Zeit mit mir, das hat sein Leben verändert, er ist kein Christ geworden. Aber es hat irgendwas in sein Leben gebracht, wo er das Gute sucht und nicht die anderen, wo ich ihn kennengelernt habe. Da war er mit 15 schon verurteilt, weil er Internet-Identitätsdiebstähle und was weiß ich was gemacht hat. Alter, einfach beschissen hat ohne Ende. Manchmal sind Menschen dankbar für das, was sie tun, aber es ist nicht der Regelfall. Sowas kommt ein paar Schaltjahr mal vor. Die meiste Zeit spucken sie dir ins Gesicht. Und das ist die Situation in der Türkei der damaligen Zeit, wo Petrus dann sagen muss, dann freut euch doch. Wenn die Regel, dass die Leute nett sind zu dir, weil du nett bist, zu ihnen eben nicht funktioniert, dann zieh dich nicht zurück, igel dich nicht ein, nicht in Selbstmitleid versinken. Haben wir jetzt auch gerade in unserer Zeit. Christliches Abendland ist alles im Eimer, es ist so schade. Und zwar früher waren die Gummistiefel noch aus Holz, da war alles so super und so. Nein. Wir trauern nicht irgendeiner besseren Zeit nach, die mal irgendwann war. Das menschliche Herz war noch nie gut. Manchmal konnte man es besser verstecken. Wir wollen Christus nachfolgen und fröhlich sein. Und das hat mit unserer innersten Sicht zu tun. Wenn du nur christliche Werte hast, dann wirst du dem christlichen Abendland nachtrauern. Dann wirst du in diesen Kulturkampf einsteigen, den wir gerade haben. So mir gegen die, links gegen rechts, konservativ gegen die anderen und so. Das ist überhaupt nicht unser Kampffeld. Unser Kampffeld ist Christus bezeugen. Nicht irgendwas aufhalten. Unser Kampffeld ist, dass Christus, die Realität Gottes, wieder ins Leben der Menschen hineinkommt. Und das geht nur, wenn wir nicht nur erlernte Werte haben, sondern Christus unser Innerstes bestimmt. Und deswegen dieser Rückbezug, Vers 15, ehrt vielmehr Christus den Herrn, indem ihr ihm von ganzem Herzen vertraut. Deswegen geht Petrus durch bis in die Mitte und sagt, es geht nicht nur ums Tun, es geht darum, was ist innen drin? Christus. Wenn der drin ist, das ist der entscheidende Unterschied. Wir sollen heilig sein, also ehrt vielmehr Christus, steht eigentlich wörtlich, heiligt Christus in eurem Herzen. Wir sollen eigentlich Christus abgesondert sein, das ist ja der Begriff, heilig heißt ja auf Deutsch abgesondert. Gehört ganz eng jemand zu jemand anderem. Jesus soll uns besitzen, unser Herz soll Christus abgesondert sein, ihm gehören, auch wenn Menschen uns böse behandeln. Auch wenn ihr hier in La ein großer Segen seid und die Leute euch deswegen anspucken, statt Danke zu sagen, Christus. Christus allein. Und ihr könnt es so wunderbar sehen an dieser Beerdigung von Charlie Kirkesmith aufgefallen. Da spricht seine Frau, diese Witwe, so wunderbare, segensreiche Worte. Vergebung für den Mörder ihres Mannes und das Wissen, dass ihr Mann am Ziel ist bei Christus selber und direkt danach kommt ein hasserfüllter Präsident, Entschuldigung, will niemand auf den Schlips treten, der sagt, ich werde meinen Feinden nie vergeben. Ich werde sie verfolgen mit einem blutigen Hass. Das ist der Unterschied zwischen Christus und einfach konservativ. Wir machen keinen Kulturkampf, wir wollen Christus in diese Welt bringen. Manchmal wirst du ungerechtes leiden. Aber in diesem ungerechten Leiden entsteht die Chance, Christus zu bezeugen. Vers 15, zweiter Teil. Seid jederzeit bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der euch auffordert, Auskunft über die Hoffnung zu geben, die euch erfüllt. Dieser Vers wird manchmal so als apologetischer Vers benutzt. Daher kommt auch das Wort hier aus dem griechischen Apologia. Das heißt die Verteidigung des christlichen Glaubens. Und es wird so ein Kampfvers draus gemacht. Wir müssen Christus verteidigen nach außen. Aber deswegen habe ich den Zusammenhang gebracht vorher. Wenn wir Christus bezeugen wollen, müssen wir auch bereit sein, für Christus zu leiden. Denn aus dem Leiden für Christus, gerade dem ungerechten Leiden für Christus, kommt erst die Chance, um ihn zu bezeugen. Das entsteht nicht im luftleeren Raum. Da kommt nicht einer um die Ecke und sagt, du, ich bin gerade gekommen, kannst du mir eigentlich mal erzählen, was der Sinn des Lebens ist? Nein, die Leute um uns herum beobachten unser Leben, die spüren, die sehen, wie wir mit den Dingen des Lebens umgehen. Und wenn sie das sehen, dass wir freundlich sind, wo Menschen uns hassen und beschimpfen, dann werden sie offen werden fürs Evangelium. Manche Christen sind im evangelistischen Bemühen etwas übereifrig, hauen jedem, den sie sehen, einen Bibelvers um die Ohren. Aber die allermeisten Christen sind eher ängstlich und planlos und eben nicht leidensbereit, sind eingeschnappt. Und jetzt frag dich selber in deinem Herzen, wie oft bin ich das eingeschnappt, weil die anderen meine Liebe nicht erwidern, weil ich doch so nett bin. Und die merken es gar nicht. Und deswegen kommt Petrus hier zum Ende hin, eben unsere auf die Haltung zu sprechen beim Reden. Wie wir reden, der Inhalt unseres Bekenntnisses soll eben durch die Art und Weise, wie wir es ausdrücken, nicht abgeschwächt werden. Wir können nämlich durch die Art, wie wir über Jesus reden, unsere Botschaft unterstreichen oder durchstreichen. Beides ist tendenziell möglich. Vers 16 und 17. Tut es freundlich, mit dem gebotenen Respekt, immer darauf bedacht, ein gutes Gewissen zu haben. Denn wenn ihr ein vorbildliches Leben führt, wie es eurer Zugehörigkeit zu Christus entspricht, werden die, die euch verleumden, beschämt dastehen, weil ihre Anschuldigungen sich als haltlos erweisen. Und sollte es Gottes Wille sein, dass jemand leiden muss, weil er Gutes tut, dann ist das auf jeden Fall besser, als wenn er leiden muss, weil er Böses tut. Ja, Christen sind überall auf der Erde, gehören zu den am wenigsten korruptionsanfälligen Bevölkerungsgruppen, sind oft die treuesten Staatsbürger und trotzdem werden sie oft in Dreck gezogen, durch den Kakao gezogen. Dabei respektvoll, höflich und freundlich zu sein, das ist die Herausforderung, wo man sieht, ob Christus wirklich in unserem Herzen ist. Unsere Gemeinde in Durlach hat gerade wieder so eine Herausforderung. Die sind gerade dabei, zwei Orte weiter ein neues Gemeindehaus zu bauen. Und in der letzten Woche sind in der BNN sind so böse Artikel darüber gekommen, ne? Über diese, keine Ahnung, diese komischen Christen, die ja vielleicht irgendwas mit der Landeskirche zu tun haben, aber, und das wird so angedeutet, aber innen drin sind sie ganz gefährlich für unseren Staat. Oder vielleicht auch, meine Frau hat vor einiger Zeit mal einen Kommentar bei IDEA geschrieben zu so einem Vorstoß aus Mecklenburg-Vorpommern, wo die das einbringen wollten in den Bundestag, dass Frauen, die zu Hause bleiben und nach ihren Kindern gucken, als Feinde der Demokratie eben aufgezeigt werden, weil sie eben nicht bereit sind, ihre Kinder in die staatliche Obhut zu geben. Wenn wir da hinstehen und sagen, es ist so hart, ist alles so gemein, wir sind doch so nett, warum sind die so böse zu uns? Dann können wir in Selbstmitleid versinken. Oder wir akzeptieren es als Teil der Nachfolge und sagen, was für eine Chance, zu zeigen, dass Christus in uns lebt, statt dagegen zu kämpfen. Wenn unsere Werte nur, die zweite Schale, wenn nur unsere Werte unser Handeln bestimmen, dann bauen wir die Werte vielleicht um, wenn es irgendwie nicht mehr passt, wenn es nicht mehr funktioniert und wenn es hart wird. Aber wenn das Innerste, Christus selbst, uns komplett bestimmt, dann werden wir auch bei Gegenwind, bei der Hitze nicht wegrennen. Willst du ein Segen sein für andere? Willst du Evangelium auf die Straße bringen? Das hat so viel zu tun, was in dir drin ist. Wenn es Jesus ist, dann wächst du in die Berufung rein, die Gott auf dein Leben gelegt hat. Und dann wirst du auch in leidvollen Wegen eben Christus abstrahlen. Wenn nicht, wenn du merkst, wenn du jetzt heute hier drin sitzt und sagst, okay, ich war einfach nur christlich. Ich habe mich einfach nur in der Garage aufgehalten, war kein Auto. Dann ist deine Chance, heute mit Christus ernst zu machen. Dann kannst du innerlich auf die Knie gehen und sagen, Christus, du allein und sonst nichts. Mein Leben soll dir gehören. Ich möchte nicht mehr einfach nur christlich sein, christlich handeln, sondern ich möchte Christ sein, Nachfolger Christi. Gerade im Gegenwind zeigt sich das. Folgst du einem christlichen Kulturmodell oder folgst du Christus selbst? Wenn du ihn im Herzen trägst, dann trägst du ihn auch auf der Zunge und in diese Welt hinein. Amen.
Ich hoffe, du hattest eine intensive Begegnung mit Jesus. Falls du noch weitere Fragen hast, kannst du dich gerne an mich wenden unter email@emmanuel-grauer.de. Bleib behütet.